Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Österreich braucht endlich wieder Optimismus, doch davon kann im Moment keine Rede sein. Pleitewelle in der Wirtschaft, Kickerliner, wieder insolvent. KTM baut Leute ab, 300 sollen es sein. Früher ein absolutes Paradeunternehmen, das Trachtenmode Gössl-Geschäft in Salzburg, läuft auch nicht mehr so, wie man sich's vorstellt. Überall kracht. Wir bräuchten dringend eine handlungsfähige Regierung, eine, die pusht und die das Land wieder nach vorne bringt. Aber die Sondierungsgespräche verlaufen schleppend. Die Zuckerl-Koalition muss noch warten. Vielleicht haben wir sie zu Weihnachten, vielleicht überhaupt erst im nächsten Jahr. Gleichzeitig schüttelt sich das Land eigentlich vor Lachen über die Affäre Dornau. Ein Sozialdemokrat, der früher einmal sein Jagdgewehr im Porsche vergessen hat, ist jetzt mit René Benko, dem Milliardenpleite, auf der Jagd. Alle erlegen einen Hirsch. Einer, der nicht geschossen haben will, ist der Dornau. Wer es glaubt, wird selig. Das alles ist aber nichts gegen die wirklich bizarre Regierungsmannschaft, die Donald Trump in den USA zusammenzimmert. Da hat man so circa alles drinnen, was man sich irgendwie nur wünschen traut als kritischer Journalist. Auf der einen Seite der Impfgegner Kennedy, auf der anderen Seite ein Justizminister, den Sex mit einer Minderjährigen vorgeworfen wurde. Es gilt die Unschuldsvermutung. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute wieder Hans Arsenovic, Politiker in Wien, ja, und Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer, und Journalist Richard Schmidt.
Wir werden Guten Abend.
Wieder über die Themen der Woche reden. Zuerst vielleicht an Sie als Unternehmer und Politiker die Frage, diese wirklich Negativwelle, diese Insolvenzwelle, die momentan über das Land schwappt. Wie beurteilen Sie das?
Also eigentlich noch dramatischer, wie Sie das jetzt geschildert haben. Für mich ist das, sollte es auch für alle politisch aktiven Menschen, egal in welcher Fraktion sie sind, die wichtigste Aufgabe der nächsten Monate und Jahre sein. Also ich bin auch in der Wirtschaftskammer aktiv, bin jetzt gerade sehr viel wieder draußen bei Unternehmerinnen in den Geschäften in Wien, und was ich dort höre, macht mir Angst. Und was ich auch heute zum Beispiel noch erfahren habe, wir waren bei den Wiener Linien, und es gibt so einen Indikator, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann tun sie natürlich Polizei, Feuerwehr, Bundesheer, Wiener Linien schwer, Personal zu finden. Ne? Also, ja. Es schwappt gerade komplett in die andere Richtung, sehr, sehr schnell, ja, dass die Leute jetzt anstehen und wieder in solche Jobs drängen. Das heißt, es wird wirklich herausfordernd sein. Das Problem ist, dass die Budgetzahlen ja nicht viel Spielraum lassen, wenn wir da schon von 4% reden. Also wenn wir da jetzt nicht alle an einen Strang ziehen, und ich hoffe, dass die Leute, die politisch aktiv sind, jetzt auch aufgerüttelt werden, um das zu tun, dann werden wir die Rechnung präsentiert bekommen.
Gut, aber was kann die Politik tun? Man kann die Rahmenbedingungen ändern und bessere Rahmenbedingungen schaffen oder direkte Investitionen durchführen. Meist gehen diese Investitionen eigentlich nur in die Infrastruktur. Oder, Herr Schmidt, fällt Ihnen was anderes ein?
Naja, man kann ja mal verrückte Entscheidungen einfach einmal zurücknehmen. Ja? Die CO2-Steuer, die uns alle belastet und die uns, und das vergisst man ja immer ganz gern, ja sogar bis an die Supermarktkasse verfolgt, weil wenn der Spediteur mehr zahlen muss, dann zahlt auch die große Handelskette mehr für ihre Produkte, und im Endeffekt zahlen wir mehr an der Supermarktkasse. Und wenn man diese CO2-Steuer mal streichen würde und einmal weglassen würde, dann wäre schon mal einiges getan. Zweitens, man sollte eine Regierung bilden, die aus wirtschaftsfreundlichen Parteien besteht, nicht, und da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber mit einem Marxisten besetzt wird, wo wir wissen, dass der halt keine Wirtschaftsfreundlichkeit gezeigt hat in der Vergangenheit, sondern dass man aus persönlichen Ressentiments eine FPÖ ausklammert, aus persönlichen Gründen sagt, mit denen will ich nicht mehr, mit denen kann ich nicht mehr, aber dafür jemanden reinnimmt, von dem man nicht einmal mehr wissen, ob er überhaupt in 3 Wochen noch Parteichef ist von der SPÖ, sondern ob vielleicht Rudi Fussi dann weiter verhandelt. Und das ist doch für einen Wirtschaftsstandort Österreich alles andere als gut, wenn diese Unsicherheit besteht, dass überhaupt noch niemand Parteivorsitzender ist. Und es wird ja auch an Karl Nehammer Sessel schon gesägt. Also man hat ja hier durchaus den Eindruck, da verhandeln 2 über unsere Zukunft, die im Jänner schon nichts mehr dazu beitragen können.
Also ich meine eben Karl Nehammer und Andreas Babler, ja. Wobei so weit ist es ja noch nicht.
Es kann oft schnell gehen. Also ja. Wir haben es ja bei Werner Faymann erlebt, Christian Kern erlebt. Auf einmal erreicht man dann, kriegt man SMS, persönliche Erklärung um 12 Uhr und das war's dann. Also ich weiß aus guten Quellen, dass Andreas Babler auch jetzt bereits mehrmals aufgefordert ist, von durchaus einflussreichen Kreisen, sich vielleicht etwas zurückzuziehen und jemanden anderen das Feld zu überlassen. Kann natürlich sein, dass das alles strategisch gespielt ist. Aber eins muss man sagen, für die Wirtschaft ist das Schlimmste Unsicherheit. Und ich erinnere mich an Werner Faymann, der durchaus ein guter Kanzler war, aber allein mit seiner Dauerdiskussion über die Finanztransaktionssteuer das so lang gesagt hat, bis wirklich Betriebe dann abgesiedelt sind. Ja? Also man soll ja gar nicht über neue Steuern reden, entweder man macht es oder man lässt es. Ja? Aber so wie es jetzt auch stattfindet, jetzt kann ich mal wieder eine Erhöhung der CO2-Steuer. Das ist Gift für die Wirtschaft.
Ja, das Einzige, was momentan wirklich fix ist, die Grünen finden in der kommenden Regierung nicht statt. Also, ja, trifft Sie das her, Herr Senowitsch? Diese Absage des Kanzlers, der gesagt hat, klipp und klar, es wird keine grüne Beteiligung an einer Ampel geben?
Also ich mache da kein Hehl daraus, dass ich ein Mensch bin, der lieber in einer Regierung wäre wie in einer Opposition. Ich hatte auch das Glück, übrigens 2019 Wirtschaft zu verhandeln für die Grünen. Es ist interessanter gestalten zu können wie in der Opposition, wobei Opposition genauso wichtig ist. Wichtig ist, wie man Opposition anlegt, ob man da Frontalopposition macht oder man kann auch eine konstruktive Opposition machen. Aber ich wollte sagen, die Regierungsgespräche sind ja Verhandlungen, haben ja nicht einmal noch die Verhandlungen begonnen, es wird noch sondiert. Ich höre auch, dass das vielleicht manchmal überzogene Forderungen von der einen oder anderen Partei dazu führen könnte, dass irgendwer sagt, nein, doch nicht und wer weiß, wie es dann im Endeffekt noch ist. Also der Bauer jodelt beim Hamke. Also.
Nein, da bin ich ganz bei Ihnen. Wir wissen ja gar nicht, wenn das jetzt über Weihnachten hinausgeht, dann haben wir mal in dem Land einmal Stillstand bis zum 9. Jänner. Das wissen wir ja alle. Und dann im Jänner dann, wir müssen ja irgendwann einmal wieder wissen, woran wir sind in diesem Land. Also ob dann nicht der Bundespräsident irgendwann Mitte, Ende Jänner dann einmal die Notbremse ziehen muss.
Es kommt schon noch eins dazu. Also wir werden über Steiermark noch kurz reden. Nächste Woche ist die Steiermarkwahl. Da wird der Druck vielleicht noch mal stärker auf die ÖVP, auf Nehammer. Es gibt ja doch immer mehr Kräfte auch in der ÖVP, die sagen, naja, vielleicht doch mit Blau. Also da ist auch noch mal Bewegung drinnen. Die Roten untereinander, wie viele Landesobleute sind noch nicht gegangen von der SPÖ, ich weiß gar nicht. Vielleicht haben die eine Obmannwahl im Jänner, die Deutschen wählen im Februar. Also da sind jetzt noch so viele Dinge, die das noch beeinflussen können. Leider, und es braucht genau das Gegenteil, wir brauchen eigentlich rasch eine stabile Regierung. Und ich bin beim Herrn Schmidt in einem Punkt, wo er sagt, die Leute brauchen Sicherheit, die Wirtschaft braucht Sicherheit. Und aus einem anderen Grund noch, was man immer vergisst, wenn die Konsumentinnen, die Menschen da draußen das Gefühl haben, es wird schlechter. Und das haben sie im Moment gerade. Dann passiert Folgendes, dass jedes Geld, was man ihnen gibt, um den Konsum zu steigern und das Gegenteil passiert, weil die Sparquote auf einmal höher wird. Ja? Weil die Leute sagen, okay, dann gebe ich es lieber doch nicht aus, sondern spare. Und es beschleunigt erst recht nochmal die Abwärtsspirale der Wirtschaft. Und in diesem Fahrwasser sind wir jetzt auch drinnen. Das heißt, schlechte Stimmung, nicht glaubhaft rüberbringen, dass man gemeinsam was tun möchte, bedeutet Wirtschaft schlechter, aber Konsumentinnen auch weniger Geld. Und ich bin in der Zwickmühle, in der Doppelmühle drinnen. Und die Angst habe ich schon ein bisschen.
Was der Herr Wendel noch gesagt hat über die Maßnahmen, die man machen kann, wir haben das alles erlebt, dieses Helikoptergeld, das jetzt über Jahre ja da verteilt worden ist.
Das hat nur begrenzt Sinn gemacht, oder?
Schnitzelgutscheine, dann Klimabonus und alles. Also ich glaube nicht, dass das die Wirtschaft belebt hat.
Ja. Naja,
ich weiß nicht, wer mit einem Schnitzelgutschein.
Also ich habe für Wirten,
Moment, ich habe für Wirten erlebt,
es war ja eine schwierige Phase für sie, Lockdowns und so weiter, die dann schon froh waren, dass die Leute wieder kommen sind. Und im Nachhinein, Henry Ford hat das gesagt, 50% der Maßnahmen sind vielleicht unnötig, aber man weiß natürlich nicht, welche Maßnahmen. Mhm. Also ich will jetzt nicht alles schlecht reden und da war schon vieles Gutes, aber tendenziell ist es auf jeden Fall gescheiter, dass ich investiere in nachhaltige Geschichten und nicht in Einmaleffekte und nicht Einmalhilfen. Die, vor allem, wenn es dann auch Branchen sind, die eigentlich am Absterben nass sind. Da muss man irgendwann einmal sagen, ist es nicht gescheiter in eine neue Technologie und bevor ich da jetzt noch versuche, jemanden künstlich am Leben zu halten. Und in diesem Wickelwoggel ist man natürlich ja, die ganze Zeit.
Und eine Aufbruchstimmung braucht es.
Und die Aufbruchstimmung,
also eine positive
ganz wichtig.
Aufbruchstimmung
zu 100%
von jemandem. Und Karl Niehammer könnte es sein.
Und Streit in einer.
Und den Background hat auch von seiner eigenen Partei. Und auch ein Andreas Babler, dem traue ich das auch zu. Genauso wie ein Rudi Fussi, dass man da gemeinsam über den Schatten springt und sagt: Gut, wir arbeiten zusammen. Wir wollen ein positives Bild zeichnen, ein positives Zukunftsbild, damit die Österreicher wieder an dieses Land glauben können. Das kann ich mir schon vorstellen, aber nur jetzt, in dieser Situation, mit diesen Unsicherheiten, es muss schneller gehen.
Und Streit ist das Schlechteste. Das, genau. das bringt keine Aufbruchstimmung, egal von welcher Seite
man. Gut, aber umgekehrt muss ich Ihnen schon die Frage stellen, vermittelt Rudi Fussi eine Aufbruchstimmung oder auch Andreas Babler?
Also Rudi Fussi für mich noch eher wie Andreas Babler. Ja? Also ja,
sind
ich war immer besonders gut mit ihm, aber eigentlich muss ich schon sagen, Rudi Fussi hat zumindest diesen Charme des Neuen und man sollte ihm eine Chance vielleicht geben.
Aber ist er nicht Strohmann für irgendjemand
das
anderen?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ein, ja. Sag ich mal, doch sehr ich-bezogener Mensch, dass er für jemanden anderen den Wahlsklaven macht, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Also ich glaube eher, dass er das durchaus aus eigener Überzeugung und einem Anflug von Größenwahn durchaus durchziehen will. Aber eben, das ist ja das Interessante, man braucht ja auch neue Personen, denen man irgendwie eine Hoffnung anvertrauen kann, dass es besser wird. Ich kann nicht einem Christian Stocker, der von der Generalsekretär von der ÖVP, der jetzt wieder anfängt mit dieser Klein-Klein-Bitzerlichkeit, dem Herbert Kickl nur was anzuhängen von einem Untersuchungsausschuss, der schon im März war, das wollen die Leute nicht mehr. Die Leute wollen keine Bitzerlichkeit, die wollen keine einen Kleinkrieg zwischen den Parteien, die wollen wieder gut essen, die wollen einen schönen Urlaub haben, also ein schönes Auto kaufen, von mir aus ein Hybrid.
Ja, aber da haben die Grünen natürlich schon dazu beigetragen, dass das Land jetzt dort ist, wo es jetzt ist. Ja, also Herr Schmidt hat die CO2-Steuer angesprochen. Was sind eigentlich die Erfolge der Grünen Beteiligung in der Regierung gewesen? Herr Senowitsch, man muss diese Frage schon stellen dürfen.
Also wenn man 5 Jahre in einer Regierung ist, dann hat man kann man sich nicht von einer Mitschuld freimachen. Ja, das Budget ist, wie es ist. Wir waren eine Regierungspartei und da sind sicher genug Fehler passiert. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber gerade die CO2-Steuer zum Beispiel nicht, um das jetzt klipp und klar zu sagen, weil wir haben vorher über Arbeitsplätze geredet, zum Beispiel im Handel. Ja? Die Leute kaufen bei Amazon ein. Warum kaufen sie bei Amazon? Weil die Lieferung gratis ist und weil das so unkompliziert ist. Weil wir zulassen, dass die 3,5 Tonnen da überall hinfahren und. Wenn ich dieses fair, die Kosten fair überwälzen würde, auch auf den Transport dieser Packerl von Amazon, dann würde das teurer werden und dann würde wieder der Handel auf den Dings. Also es hat schon oft eine Wechselwirkung und es ist ja der Effekt, dass man sagt, nachhaltig soll belohnt werden und anders nicht.
Und Entschuldigung, da muss ich ganz kurz reingrätschen. Es betrifft aber die Zielgenauigkeit. Ja. Wenn kann ich den Amazon-Packerl-Zusteller treffen will, dann kann ich nicht den Installateur in Wien, Herrn Nals, treffen, der auch mit seinem Lieferwagen rumfährt und der wiederum die Preise von seiner Arbeitsstunde auf 200 Euro erhöhen muss, weil er sonst sich den Diesel nicht mehr leistet.
Einverstanden. Aber
wir haben überhaupt keine Zielsicherheit, weil sie auch den Pendler trifft, der aus St. Pölten nach Wien reinfährt mit dem Diesel. Also wir haben ja überhaupt keine Treffsicherheit. Also diese Amazon-Packerl-Geschichte ist wunderbar, da bin ich ganz bei Ihnen. Stimmt, das geht nicht, dass Megakonzerne unsere Wirtschaft in Österreich ruinieren, weil sie halt alles um 10%, 15% billiger liefern zu Ausbeuterbedingungen in China oder Indien. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das geht einfach auch in Zukunft nicht mehr. Da muss man klare Regeln schaffen. Aber es muss eine Treffsicherheit geben, dass es nicht den Pendler im Waldviertel erwischt, dass es nicht den Installateur oder den Malermeister trifft, der in Hernals oder in Simmering von A nach B fährt. Und da leiden die Leute drunter. Warum soll jetzt eine Pensionistin dann 200 Euro für die Arbeitsstunde zahlen, wenn die CO2-Steuer dem so viel Spritkosten verursacht. Das geht einfach nicht mehr.
Wir werden jetzt sicher viele Punkte finden, wo das nicht treffsicher ist, wo man es besser machen hätte können. Bin ich voll bei Ihnen. Ja. Aber die Grundidee, dass ich sage, ich unterstütze jemanden, der in eine Zukunftstechnologie investiert, in eine nachhaltige, der soll weniger zahlen, der soll unterstützt werden und nicht die in eine rückwärtsgewandte, finde ich richtig. Ja, weil genau das müssen wir tun. Wir müssen uns dem stören, wir müssen sagen, okay, die Welt dreht sich weiter und es macht keinen Sinn, in alte Technologien zu investieren. Dass man jetzt punktuell sagen kann, da hätten wir es besser und alles machen, einverstanden. Aber die Grundidee ist für mich noch immer die richtige.
Ja, im ersten Teil der Sendung haben wir die österreichische Innenpolitik und vor allem die Frage, warum gibt es so wenig Optimismus momentan im Land, in den Fokus gestellt. Im zweiten Teil werden wir darüber reden, wann wir endlich eine handlungsfähige Regierung haben werden. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, es muss wieder was weitergehen in dem Land. Wir brauchen den Ruck, der unsere Wirtschaft nach vorne treibt und der vor allem auch die Sicherheit den Menschen gibt, das, was sie im Börserl haben, auch auszugeben. Wenn ich es richtig verstanden habe, das größte Problem des Handels ist ja, die Leute geben nichts mehr aus, oder?
Also eines der großen Probleme. Ja. Übrigens ein cooler Wortwitz, weil der Wirtschaftskammer-Vizepräsident heißt Walter Ruck in Wien. Also die Wirtschaft braucht einen Ruck, das finde ich gut. Stimmt, ja. Eines der großen Probleme, also die größte Herausforderung im Wiener Handel ist sicher natürlich diese ganze Digitalisierungsgeschichte. Mein Sohn ist 19, seine ganzen Freunde kaufen wie selbstverständlich online ein. Ja, klar, das ist dann das, was auch Sie gesprochen haben, dass die Mieten teuer sind. Das nächste ist die Arbeits-, also der Bruttogehalt viel zu teuer, wird natürlich auf die Preise umgeschlagen und. Der Handel spürt das extrem, extrem. Und wenn wir, und ein Handel hat ja noch eine weitere Funktion in einer Stadt, es geht ja nicht nur, die Güter zu den Leuten zu bringen, sondern wir wollen ja auch, dass unsere Erdgeschossflächen beleichtert sind, dass man dort flanieren gehen kann und stellen sich mal Straßen vor, die dunkel sind, wo es das nicht mehr furchtbar, gibt. Ja, furchtbar. Ja. Sicherheitsgefühl spielt da mit und. Das heißt, wir haben als Gesellschaft eine Verpflichtung, dass wir uns um den kümmern, um unsere Erdgeschossflächen. Und da sind viele, viele Dinge notwendig. Und es kann nur ein Potpourri von Maßnahmen sein, dass man dem entgegenwirkt.
Ja. Ja gut, aber der Onlinehandel, das ist ja kein neues Phänomen. Ja, das kennen wir ja eigentlich seit 20 Jahren. Da fehlt es eben an Ideen, nicht nur von der Politik, sondern teilweise auch von der Wirtschaft selbst, oder?
Naja, aber die Politik kann sehr wohl einschreiten. Die Politik kann ja sagen, noch einmal, ich kann ja zulassen, wie die Backerl zu ihren Haushalt kommen. Wenn die jeden Tag innerhalb von 3 Stunden, wenn der LKW überall hinfahren kann, ohne Kosten, weil eben auch die Fahrer ziemlich ausgebeutet werden, meistens dann wird es ewig so weitergehen. Aber wenn ich sage, ich müsste das fair bezahlen, müsste das einschränken, anders organisieren, oder ich versuche diese mehr Kosten, die ich dem Onlinehandel vielleicht aufbürde, dass ich sage, das zahlen ja weniger Steuern in vielen Dingen, muss man auch sagen, und gibt es an den Handel weiter. Ja, natürlich, aber auch die Unternehmerinnen müssen sich an der Nase nehmen. Ja, klar, wenn mein Geschäft so seit 50 Jahren unverändert ist, irgendwann ist es nicht mehr attraktiv, dass ich dort reingehe. Muss ich mir auch was einfallen lassen. Eh klar, ja. Ich sage, es ist eine Fülle von Maßnahmen notwendig, aber es ist notwendig.
Ja, aber es fehlt an Geld und Sie haben einen Vorschlag gemacht, CO2-Steuer muss weg. Ja. Welche anderen Ideen hätten Sie noch, Herr Schmidt?
Naja, wir müssen jetzt einen Schritt zurückgehen, was jetzt bisher geschah. Nämlich die gesamte Autoindustrie in Deutschland, an der hängen 80.000 österreichische Arbeitsplätze, von ihren Parteifreunden oder in Mithilfe von ihren Parteifreunden ziemlich am allerwertesten ist. Ja? Also wenn dort 3 VW-Werke schließen und es geht auch Audi schlecht und anderen, und dann hängen österreichische Arbeitsplätze dran. Das heißt, der Konsum wird noch einmal reduziert, ja, durch diese Entscheidungen. Die große Industrie braucht man eh nicht. Ja. Am liebsten wäre, wenn man nur mehr Solaranlagen erzeugen und nur mehr Windräder aufstellen. Und dann leben wir alle glücklich und fahren mit unserem Pferdefuhrwerk von A nach B.
Lastenfahrrad, also, nicht Pferdefuhrwerk.
Gut, Lastenfahrrad ist auch super. Aber jetzt noch einmal. Wir haben eine wirtschaftsfeindliche Politik in den vergangenen Jahren gehabt, wo eine Industrie als dreckig, schlecht, ineffizient dargestellt worden ist, die aber die meisten Arbeitsplätze bringt. Der Handel bringt es auch natürlich, selbstverständlich, aber die Industrie auch. Und da zu sagen dann, Moment, wir wissen jetzt nicht, was passiert ist, nach 5 Jahren Wirtschaftsfeindlichkeit. Also natürlich muss man jetzt in einer Regierung jetzt, ich weiß nicht, ob das mit der SPÖ möglich ist, ich lasse mich dann gerne überzeugen, aber mit einer Regierung schaffen, die jetzt wieder ganz einen anderen Spin vorbeibringt, an uns alle liefert und der heißt, wir haben Aufbruch, wir packen es an, die Industrie ist wichtig, wir geben gewisse Regelungen frei, die uns die Industrie bisher gehemmt hat, wir schauen, dass wir auch Geld reinbuttern. Ein Punkt dabei, weil Sie es angesprochen haben, sind auch die Energiepreise. Also die Energiepreise, wenn ich eine Nachzahlung habe von 11.000 Euro bei der Wien Energie, dann kann ich mir halt keinen Urlaub mehr leisten. Ja? Dann werde ich nicht zum Reisebüro gehen und sagen, ich bestelle mir einen Urlaub. Das ist halt so. Und diese Energiepreise sind deswegen so hoch, weil wir uns mit dem einzigen Tankwart in Europa leider schon seit 2,5 Jahren einen Krieg führen. Ja? Und da haben wir ein Problem. Wenn wir uns ständig in beide Knie gleichzeitig reinschießen, teuerste Energie kaufen, nämlich jetzt über Indien und über Abu Dhabi, dann wieder doch das gleiche Erdgas und den gleichen Erdöl-Tanker kaufen, die die Russen liefern nach Indien und nach Abu Dhabi, dann haben wir ein auch Denkproblem, das in der EU schon zum Ansetzen ist, wie jetzt auch die Ursula von der Leyen gesagt hat, naja, jetzt könnte man doch wieder russisches Erdöl kaufen, weil wir kaufen es nämlich teurer und deswegen sind wir die Besseren. Also das ist alles nur noch verrückt. Ja? Also wir müssen schauen, dass da endlich einmal Frieden ist in Europa, das ist einmal Punkt 1 und dann wird es auch wieder mal Aufbruchstimmung geben.
Also ich möchte nur einen Punkt, weil die Autoindustrie immer so hergestellt wird. Ja? Ich war in Baden-Württemberg, in Stuttgart. Grüner Ministerpräsident, grüner Bürgermeister in Stuttgart, Autoindustrie ganz groß. Mercedes und Porsche. Ich will nur noch sagen, alle Riesenangst.
Mercedes hat das nach Polen ausgelöst.
Alle Riesenangst gehabt, was da passiert und. Also die Angst wurde ja nicht schnell genommen, weil es einfach nicht wahr war. Also wir haben, es ist sehr wohl die Industrie unterstützt worden, erst in Baden-Württemberg und ich glaube, die waren sehr glücklich. Aber ich möchte was anderes sagen, weil man die Autoindustrie ja. Man darf ja nicht vergessen, das Strukturproblem, was die haben, wenn sie heute in eine Autoproduktionshalle reingehen, sie sehen da kein Menschen mehr und da ist ja nicht die Politik schuld jetzt unter uns. Die Digitalisierung hat sich weiterentwickelt, das sind Roboterärme, die Autos zusammenbauen und. Und dann wundert uns, wie wir früher 5.000 Leute in einer Halle gearbeitet haben und jetzt 5, die irgendwie ziehen. Und dann sagt man ja, die Politik ist schuld, weil die Arbeitsplätze verloren gehen. Nein, also, wenn es so einfach wäre, ja, ich sage jetzt ehrlich, ist leider nicht so einfach. Aber Autoindustrie ist schon ein gutes Beispiel auch, dass ich sage, wäre es nicht gescheiter, da vielleicht auch in Zukunftsbranchen zu investieren? Muss ich einen Verbrenner noch künstlich aufrechterhalten, wo ich weiß, dass der irgendwann jetzt zu einem Ende kommt? Das wissen wir alle. Ja? Dass in den Individualverkehr die Elektromobilität und nicht, was die Politik sagt, sondern was die Autoproduzenten sagen, was die Konsumentinnen sagen und. Die Firmen, die jetzt in Elektromobilität investieren, auch in Österreich, die suchen Arbeitsplätze
ja,
zum Beispiel.
Aber, Herr Asenovic, Sie sind ja ein gestandener Grüner. Ja? Sie sind ja mit beiden Füßen am Boden. Gehen Sie doch einmal in einen Wiener Gemeindebau und fragen Sie dort, wer sich einen Tesla leisten kann oder Tesla leisten will und wo er dann vor allem ansteckt. Ja? Also, das wäre einmal ganz gut, wenn man mal von dieser Zukunftsträumerei, wir fahren alle mit dem Elektroauto von A nach B, wegkommen und einfach mal ganz praktische Lösungen.
Ich bin ganz praktisch.
Also bei meinem Mietshaus in Herrn Neuss könnte mit einem ganz langen Elektrokabel vielleicht irgendwie in die Waschküche kommen. Ja? Ist auch gar nicht erlaubt. Ja? Also wir haben ja ein praktisches Problem, warum das nicht funktioniert.
Trotzdem können Sie mir glauben, wirklich. Es gibt so genug Starner, Kieselstarner, größere Felsbrocken, die man aus dem Weg rammen muss bis dorthin. Aber der Zug fährt in die Richtung und nicht, was die Politik so will. Und jetzt zu sagen, wir werden irgendwann wieder mal Verbrennermotoren haben in der Individualmobilität, ist gelogen. Die werden wir nicht haben. Es werden diese Starner aus dem Weg rammen und die Autoproduzenten werden umstellen. Werden sie machen auf der ganzen Welt. Den Chinesen, glauben Sie wirklich, dass die chinesische Autoindustrie auf das sucht, was ein Grünpolitiker in Österreich sagt? Ich glaube nicht. Die bauen das deshalb, weil sie sagen, mit denen werden wir Geld verdienen. Das ist die Zukunftstechnologie.
Weil sie es billiger bauen.
Ist ja wurscht, aber das ist die Zukunftstechnologie. Und das muss man irgendwann anerkennen und muss sagen, ist nicht gescheiter, ich fördere, investiere in eine Zukunft, egal in welche Richtung es ist, bevor ich vielleicht eine rückwärtsgerichtete weiterfinanziere. Ich glaube schon.
Möglicherweise, und darüber diskutieren die Deutschen und allen voran die Grünen in Deutschland, sollte man Entscheidungen mit ganz weitreichender politischer Folge erst dann treffen, wenn man wirklich ein perfektes Zukunftskonzept hat. Aber im Endeffekt war es so, man hat die Atomenergie abgedreht, ohne wirklich auf fundierten Füßen Alternativmodelle zu haben. Man hat den Verbrenner zumindest politisch abgedreht, ohne dass man wirklich hundertprozentig sagen kann, ist das E-Auto tatsächlich die Zukunft?
Ich will nur widersprechen, man hat einmal politisch abgedreht, es wird immer so dargestellt. Wenn die Autoproduzenten diesen Weg nicht einschlagen würden, dann könnte die Politik Kopfstände machen, bin ich wirklich überzeugt. Ja. Natürlich versucht man das zu beschleunigen, versucht das zu fördern und. Und noch einmal, was ich auch dazu sage, parallel dazu gibt es natürlich schon noch die anderen Antriebsformen, aber nicht für den Individualverkehr. Es wird der LKW vielleicht mit Wasserstoff fahren, es werden vielleicht Schiffe weiterhin mit E-Fuels fahren, das wird alles geben, ist auch gut so, dass es, ich bin auch dafür, dass es verschiedene Technologien weiterhin gibt, aber in dem, das kleine Auto wird elektrisch fahren, fertig, das wird sein. In 20 Jahren werden wir sehen, dass es nichts anderes mehr gibt.
Gut, vielleicht diskutieren wir dann in 20 Jahren das da hier weiter. In Österreich schaut es momentan so aus, dass das bestimmende Thema dieser Woche keine große politische Entscheidung gewesen ist, keine Diskussion über die Zukunft des Handels, des Landes, sondern ob man mit einem gescheiterten Milliardär, René Benko, überhaupt an Hirsch jagen gehen kann. Und zwar allen voran war es der Schorsch Dornauer, SPÖ-Chef in Tirol, der jetzt zwar zur Seite getreten ist, aber nicht ganz zurückgetreten. Ja, der hat er geballert irgendwo in der Steiermark in der Jagd. So ernst scheint es die hiesige Politik ja auch nicht zu nehmen mit der Lösung von bestimmten Problemen, oder, Herr Senowitz?
Also generell, es steht mir nicht zu, sich in Personalangelegenheiten von anderen Fraktionen einzumischen, weil wir haben genug eigene Baustellen, das wollte ich gleich so sagen. Nein. Aber, nein, um das jetzt einmal klipp und klar zu sagen. Aber, ich bin die Sozialdemokratie, in dem Fall die Landesorganisation Tirol, sucht sich ihre Obmenschen selber aus und tut es jetzt. Und der Herr Dornauer, ich habe mich gewundert, schon bei Entscheidungen, die er früher getroffen hat, wo man dachte, bist du deppert, also woanders wäre das vielleicht wär schon schneller weg gewesen, also wäre der Druck größer gewesen. Aber ich habe mir gedacht, okay, sie wollen das so, dann sollen sie es so machen. Und es ist ja nicht das Foto, dass der Benko oben ist. Es ist ja nicht ein Foto, dass er Jäger ist und dass er da einen Hirsch abschießt. Aber Waffenverbot zu haben, Jagdverbot zu haben und sie denken, mir ist das wurscht, ich stehe über dem Gesetz, für mich gilt das nicht, das ist ja eigentlich heute das Thema. Ich meine, ob die Genossinnen das jetzt positiv sehen oder nicht, dass er mit einem Milliardär dort ist oder nicht, ist ihre Entscheidung. Aber das ist für mich nicht strafrechtlich relevant. Aber wenn er natürlich gegen ein Waffenverbot verstoßt oder gegen ein Jagdverbot, dann denke ich mir, du bist aber ein schöner Trottel, dass du das machst. Wenn es so war, ich weiß es ja nicht. Aber wenn es so war, ich weiß es, ich will mich ja
verteidigen. Weil
Sie kennen ihn ja, oder?
Naja, von manchen Interviews kenne ich ihn und er ist ein typischer netter Tiroler. Sympathisch, wirklich ein SPÖ-Politiker, der so wie Sie bei den Grünen nur mit beiden Füßen am Boden steht und keine Bodenhaftung verloren hat.
Unbedingt seine Karriere zerstören, glaube ich.
Nein, aber solche Typen gibt es ja nicht mehr selten. Ja? Und darum tut er mir auch leid. Ja? Also, ich hätte mich auch nicht mit Herrn Benko fotografieren lassen. Ich hätte Herrn Benko auch nie getroffen. Ich war einmal eingeladen bei diesen Dörkerlen, das er da jedes Jahr abgezogen hat, im Kursalon Hübner. Und habe gesehen, wie die honorige Gesellschaft hier in Wien dem in den Arsch gekrochen ist. Man muss so sagen. Ja? Es ist wirklich peinlichst gewesen. Ja? Darum finde ich das ja so verlogen, dass jetzt alles über den Schorsch Dornauer aufregen, dass der ihn im Wald sich fotografieren lässt mit dem René Benko. Da hat vom Wiener Bürgermeister über den Sebastian Kurz, über alle Minister.
Das war nicht das Thema. Ich glaube nicht, dass so große Werbung mit Benko im Foto ist. Das war
so
das Beiwerk. Das
ist schon auf Social Media.
Also, mit dem hätte er nicht gehen müssen.
Ja, aber zwischen dem Dörgelen im Kursalon und der jetzigen Situation, ja, da sind Welten
also,
dazwischen.
Also, ja. Man hat jetzt nicht wirklich ein Prophet sein müssen oder Baba Wanger, dass das vielleicht irgendwann einmal schief geht, das Konzept von Herrn René Benko. Also das haben ja schon mehrere ab 2015 vermutet, dass das ein bisschen auf Luftikus gebaut ist. Ne? Also gut, er hat es gemacht, dass er sich da fotografieren lässt, beim Waffenverbot bin ich bei Ihnen, wenn das tatsächlich so war, dass er geschossen hat. Ich glaube, er schützt er jemanden, der tatsächlich geschossen hat. Ich sage jetzt nicht wie, das war, aber ist egal. Aber ich finde...
Also Sie glauben ernsthaft, dass er seine eigene Karriere opfert, um einen anderen zu schützen?
Ja, weil derjenige dann sonst Berufsverbot kriegt. Oder weil nämlich... Ja, ist ja wurscht. Aber ich deute dir noch was an. Ja?
Ja.
Aber der Schorsch Dornauer, der war ein Typ. Ja? Solche Typen braucht man doch in der österreichischen Politik, genauso wie eben Hans-Peter Doskozil ein Typ ist. Ja? Also die sind noch Typen, die sind angreifbar. Der hat sich auch nichts gepfeffert, dass er mit der Rechtspolitikerin, der in Italien sich heute nackt am Strand fotografieren lassen.
Und mit dem Hubschrauber am Gardasee herumfliegen.
Ja, also, es ist nicht alles geschickt, was er gemacht hat, natürlich nicht. Aber man muss schon sagen, er ist ein Typ und ist bei den Leuten gut angekommen. Und wenn man jetzt natürlich alle Typen, auch den Rudi Fusse, da sind wir jetzt wieder bei ihm, die jetzt ein bisschen verhaltensoriginell sind, sagen wir es einmal so, alle absägen, dann haben wir nur mehr diese grauen Mäuse in der Politik und von denen haben wir eh schon so viel. Wollen wir das wirklich? Also, durchsetzungsschwache graue Mäuse? Nein, ich nicht.
Ich lebe in Wien, Wiener Tradition, ich bin auch viel unterwegs und ich treffe sehr viele Unternehmerinnen, da wird es tausende Fotos von mir geben mit irgendwelchen Unternehmerinnen. Ihr wisst alle, ich weiß nicht, 100 Meter vom Schwarzen Kamel spült sich in Wien alles ab. Und eigentlich ist ja das ja auch in vielen Dingen gewünscht, dass ich Politikerinnen, Wirtschaftstreibenden, Interessensvertreterinnen austauschen, treffen, miteinander kommunizieren. Das ist ja das, was wir wollen.
Ist ja auch okay. Aber wenn es so bücklingsmäßig dann passiert,
nein, da bin ich wieder. Ich weiß auch nicht, wie wirtschaftlich jeder dasteht, der mit mir am Foto da ist. Keine Ahnung, ob der jetzt.
Das ist ja kein
Ich treffe mich auch mit Menschen, mit Unternehmerinnen, denen es schlecht geht, weil es ja darum auch geht, ob man noch Unterstützung kann, was wir unterstützen. Es geht ja auch um Arbeitsplätze bei solchen Unternehmen.
Ja,
nur, das ist wirklich nicht das Thema. Das wäre mir komplett wurscht gewesen. Ja? Aber ich sage noch einmal, wenn er da sie einladen lässt mit Hubschrauberflieg, ich weiß ja nicht, was stimmt, ich weiß es nicht. Ja? Wenn er da glaubt, das ist alles wurscht und er hat ein Waffenverbot und dann hat er trotzdem eine Waffe in der Hand und dann ist er, sagen wir mal so, zumindest sehr, sehr ungeschickt, wenn er sie dann noch fotografieren lässt. Und dann denke ich mir, bist du selber schuld.
Herr Sinovic, in dieser Woche, ja, reden wir mehr über den Hirschen und den Bock vom Herrn Dornauer, als wir über den Wahnsinn, der im Finanzministerium passiert ist, dass plötzlich 30 Milliarden verschwunden sind. Also eigentlich müsste man ja das
jeden Tag... Ja, aber ihr zwei seid Medienmacher. Ihr werdet mir das jetzt nicht erklären, warum wir das tun. Und ihr berichtet es drüber und.
Also, aber wir haben plötzlich ein Budgetdefizit von 4%.
Aber die Frage muss einen einstellen,
oder? Und wir reden über einen Bock in Tirol, ja? Wen ich jetzt auch immer gemeint habe.
Ja. In der Steiermark, aber man muss natürlich schon ein paar Dinge dazu sagen. Also der Herr Dornauer wusste, dass er, seit er das Gewehr in seinem Porsche mit offenem Fenster
geladen,
dass er das eben nicht darf. Und da kann man sich drüber hinwegsetzen. Das zeigt eben, dass er eben von der Grundeinstellung so ist, das ist mir eigentlich wurscht. Ja? Das ist das eine. Dann das andere, es hat jeder gewusst, dass der Herr Benko mehr oder weniger ein mächtiges Finanzproblem hat und trotzdem fährt er zur großen Jagd. Und zum Schluss, in Tirol weiß man, dass die Villa nur deshalb bewohnen darf, der Herr Benko, weil die Mutter von der Stiftung 248.000 Euro pro Monat an Miete bezahlt. Also wenn man das als sozialdemokratischer Politiker nicht spürt, dann ist man eben ignorant oder vielleicht ein wenig dumm.
Nein, aber es ist auch die Aufgabe der Sozialdemokratie, ihr eigene Dings, wo Sie entscheiden selber, wem Sie wollen. Das wollte ich vorhin damit sagen. Ja. Und wenn die Sozialdemokratie in Tirol sagt, wir wollen diesen Obmann haben, dann ist das ihre Geschichte.
Die SPÖ hat ein bundesweites Problem. In Linz der Bürgermeister zurückgetreten, der Herr Dornauer angezählt. Dann haben wir jetzt den oberösterreichischen Politiker von der SPÖ, der auch zurücktreten musste, angeblich wegen seiner Familie, weil er mehr Zeit verbringen will. Also das will ich überhaupt nicht beschönigen, dass das ein Riesenproblem für die Sozialdemokratie ist, die gerade in Koalitionsverhandlungen ist. Aber, großes Aber, Wir haben einen Finanzminister, der 30 Milliarden verloren hat, gemeinsam mit der Frau Gewessler und mit Herrn Kogler. Und der wird nur befördert in die EU als Kommissar. Also da ist mir die 30 Milliarden, wenn wir zuerst über die Wirtschaftsförderung gesprochen haben, naja, das wäre ganz schönes Geld. Das sind 7 Verteidigungshaushalte der Republik Österreich, die wir plötzlich nicht mehr gefunden haben. Also was ist da los in diesem Land, dass ein geschossener Hirsch und ein geschossener Bock von Herrn Dornauer wesentlich mehr in den Medien ist, und da muss man uns da wahrscheinlich kritisieren.
Ich wollte es nicht wiederholen, ja. Stellt sich die Frage nicht selber gerade, oder ich weiß nicht. Ja.
Wie der Finanzminister, der...
Aber es ist schon was, dass ein Politiker, der in dem Fall, und ich sage das so, so ein bisschen Trump für Arme spielt und sagt, es ist mir wurscht, ob es da ein Verbot gibt oder nicht, dass er dann irgendwie zum Glück Konsequenzen ziehen muss, Gott sei Dank. Es sollte auch für alle anderen, die aktiv sind, die politisch aktiv sind, sich wirklich überlegen, dass sie nicht über
die Verhältnismäßigkeit
das stimmt schon.
Aber generell sind wir uns einig, es war keine geschickte Situation, die da, auch wenn ich im Wald René Benko zufällig treffen würde, würde ich darauf verzichten, dass wir gemeinsam das Foto machen. Ne?
Und würden Sie auf die Jagd gehen mit Herrn Benko?
Nein, ich würde nicht auf die Jagd gehen, weil ich kein Jäger bin. Ja? Aber ich möchte was sagen. Ich unterhalte mich mit sehr vielen Menschen, die knapp vor einer Insolvenz stehen, denen es schlecht geht und mit Unternehmerinnen von kleinen und großen Firmen. Bewusst, weil es ja darum geht, ob es noch eine Möglichkeit gibt, denen zu unterstützen, zu retten, zu schauen, ob es noch Förderung gibt und. Das ist ja auch meine Aufgabe, das zu tun. Ich kann nicht einfach sagen, jetzt geht es der Firma schlecht, jetzt rede ich mit dem Geschäftsführer nicht mehr und jetzt schaue ich, dass auf gar kein Fall ein Foto kommt. Ist mir das Foto in dem Fall wurscht. Ja? Das ist ja genau unsere Aufgabe, das zu tun. Ich glaube zwar nicht, dass das die Intention war vom Dornauer, wie er ihn getroffen hat, dass er das... Aber ich würde es nicht generell verteufeln, deswegen war mir eigentlich das wurscht, ob er mit ihm oben ist oder nicht. Okay, das ist SPÖ intern und die sollen sich das ausmachen. Das ist nicht das Thema für mich.
Ja, das ist die große Frage, wie wirkt sich die Affäre Dornauer darauf aus, auf das Wahlverhalten zum Beispiel jetzt in der Steiermark. Die Steiermark-Wahl steht ins Haus und alles schaut danach aus, als würde der FPÖ-Mann Mario Konasek dort die Nase ganz weit vorne haben. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im zweiten Teil der Sendung haben wir darüber diskutiert, wie sich die Affäre Dornauer auswirken wird auf künftige Wahlen. Demnächst entscheidet die Steiermark. Und da schaut es so aus, als würde die FPÖ ganz klar vorne liegen. Mario Konasek führt ganz deutlich, das zeigen die Umfragen. Was aber besonders interessant ist bei dieser Umfrage, die Steiermark-Wahl betreffend, österreichweit denken inzwischen 42%, dass die FPÖ durchaus auch in einer Regierung als solches sein sollte. Und das ist entscheidend. Aber wir werden wahrscheinlich bis zur Regierungsbildung die Steiermark-Wahl abwarten müssen. Denn wie es in Graz ausgeht, das wird wahrscheinlich vieles entscheiden in der österreichischen Innenpolitik. Oder, Herr Schmidt?
Ich erwarte mir für diesen Sonntag, dann nächsten Sonntag, dann wirklich ein Erdbeben, auch was die ÖVP betrifft, weil man kann ja mit einigen schlechten Ergebnissen weiter wursteln, aber wenn es da wirklich so ausschaut, wie die Umfragen derzeit zeigen, und meistens wird die FPÖ ja in Umfragen auch eher schlechter behandelt. Also ich glaube, da wird es wirklich ans Eingemachte gehen und das wird auch Kanzler Karl Nehammer direkt betreffen, weil er hat das zu verantworten, den aktuellen Kurs, dass man mit der SPÖ verhandelt, dass man mit den Neos verhandelt, dass man die FPÖ weiter ausklammert. Und das könnte durchaus so zu einer Abrechnungswahl kommen. Ja, das wird ja schon jetzt in Social Media auf und ab diskutiert, dass man da ein Zeichen setzen soll, dass man mit diesem Kurs, der in der Bundespolitik, der in Wien betrieben wird, nicht zufrieden ist und dort eben ein eindeutiges, klares Zeichen setzt, wie man das ändern möchte. Und naja, und wir haben halt eine Situation in der Steiermark, wo, ich habe die letzte Umfrage mir noch vor der Sendung angesehen, 5% die Grünen, 5% die Neos, die Neos, mit denen man dann in Wien regieren will. Also da hätte ich so meine Bedenken, wenn ich ÖVP-Chef bin, ob das wirklich so eine breite Allianz dann ist, wie man das immer so kommunizieren gern möchte. Ja? Also ich glaube, da wird es ordentlich rascheln in der Steiermark. Ich freue mich auch, am Montag sehe ich den Mario Kunasek dann in Wien, was der jetzt noch vorhat für die kommenden Wochen. Und bedauerlicherweise ist das Typische, was in Österreich immer passiert vor den Wahlen, es kommt dann der Schmutzkübel, es kommt dann der Skandal von der FPÖ, weil Mildner halt nur einmal 2%, 3% von denen wegnehmen mit irgendeiner Skandalgeschichte.
Ja, aber Tatsache ist, und das zeigen die Umfragen auch, dass es in der Steiermark eine Rekordwahlbeteiligung geben wird. Sie lag schon bei der letzten Wahl extrem hoch. Diesmal heißt es aber, dass man mehr als 70% Wahlbeteiligung haben wird. Das heißt, die Leute, wenn es schlechter geht, haben einen ganz scharfen Blick auf die Politik.
Ja, Parteien mobilisieren jetzt auch gerade sehr stark und so. Aber es ist faszinierend, das in der Steiermark, weil wir vorhin über Dornau gesprochen haben und auch über Strafrecht und so weiter, und Skandale produzieren in der Steiermark die FPÖ, das ist jetzt ein Witz, oder? Ich meine, das waren die schon selber. Ich finde faszinierend. Ich weiß ja gar nicht mehr, wer da wem gegenseitig angezeigt hat, 1,5 Millionen dort, da werden Vakuumpumpen gekauft, irgendwie mit Spesen, keine Ahnung, was da alles passiert. Alle sind da, trotzdem ist es scheinbar wurscht. Das ist ja das Faszinierende.
Ja, oder? Weil den Leuten geht es darum, dass sie ihren Job nur haben.
Trotzdem, ich möchte sagen,
die der dritte Zwerg von rechts sagen, von der FPÖ trotzdem, hat, ne? Also da muss man schon einmal die Priorität.
Nein, es war nicht der dritte Zwerg von rechts, es war schon die FPÖ gerade. Aber okay.
Wirklich sehen, um was die Menschen momentan geht. Die haben Angst vor Jobverlust, vor einer deutlichen Verschlechterung ihres Lebensstils. Und da wählen sie denjenigen, der ihnen das auch versprechen könnte, dass es besser wird.
Ich wollte nur sagen, trotzdem ist es faszinierend, dass das dort wurscht ist. Es ist wurscht. Und Sie haben recht, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass ihre Zukunft schlechter ausschaut, wie es jetzt ist, dann sind zwei Themen immer besonders relevant. Das eine ist Arbeitsplätze, Wirtschaft, wie geht's mir? Das andere ist natürlich auch die Zuwanderung. Diese zwei Themen spürt die FPÖ natürlich. Auch die FPÖ, deswegen werden solche Parteien in schlechten Zeiten besonders gewählt. Nur, es reicht aber schon mittlerweile, dass die sagen, und sie brauchen es gar nicht mehr zeigen, dass sie gewinnen, das ist das nächste Phänomen. Trotzdem glaube ich, dass das so ausgeht, dass wir da eindeutig Nummer 1 die FPÖ sein in der Steiermark, bin ich wirklich überzeugt, weil die Umfragen sind so weit voneinander entfernt, dass das meiner Meinung nach in einer Woche nicht mehr aufholbar ist. Das Faszinierende ist, ich weiß jetzt schon, wie die Statements sein werden am Sonntag am Abend. Die FPÖ wird das feiern, wird sagen, das ist jetzt ein Auftrag auch für Wien und da kommt der Druck. Die anderen werden sagen, das ist ein Landesergebnis, hat mit uns gar nichts zu tun. Ich weiß genau was, ich könnte jetzt schon die Reden für die Leute schreiben, wie sie sein. Und ich glaube, im Endeffekt wird es auch im Land so sein, wie auf Bundesebene. Es wird eine schwarz-rote Zusammenarbeit geben und es wird so sein, wie es auf Bundesebene ist. Es wird keine große Überraschung. Das ist keine große Überraschung für mich.
Sehen Sie das auch so, dass man trotz eines wirklich großen Wahlerfolges der FPÖ auch in der Steiermark die FPÖ nicht an den Futtertrog lassen wird?
Ich finde das wirklich erfrischend, wie ehrlich der Herr Arsenovic ist. Ja, das muss man ja echt sagen. Die Reden, die Sie da vorschreiben wollen, die sind schon lange in der Schublade für den Tag X. Aber diese Reden, die glaubt kein Mensch mehr. Das ist ja das Problem in der österreichischen Innenpolitik, dass wir das alles nicht mehr glauben, was da gesagt wird. Es ist keine regionale Entscheidung dann allein, sondern natürlich schlägt das in der Bundespolitik ein. Natürlich wählen die Leute ein Verhaberungsteam ab, wo man schaut, dass man nur irgendwie die Freiheitlichen verhindert. Natürlich wählen die Leute eine Migrationspolitik ab, die gescheitert ist. Natürlich wählen die Leute ab eine Wirtschaftspolitik, die nicht in Graz entschieden wird, sondern in Wien entschieden worden ist. Natürlich lehnen die Leute ab, dass eine Budgetpolitik, wo plötzlich Milliarden fehlen, auch die Leute in der Steiermark ab. Ja? Also da haben wir, und natürlich auch an Schorsch Dornauer, der wird auch nicht besonders durchschlagen als Erfolg.
Ich möchte einen Punkt widersprechen, wenn man dargestellt wird, die ÖVP versucht, die FPÖ zu verhindern. Das Gegenteil ist der Fall. Die ÖVP braucht 2 Sekunden, um mit der FPÖ in eine Koalition zu gehen, solange sie vor der FPÖ sind. Also schwarz-blau auf jeder Ebene und wäre auch in der Steiermark so. Also ganz sicher, wenn aus irgendeinem Grund schwarz vor blau wäre, hätten die eine schwarz-blaue Koalition, so wie sie es in Vorarlberg haben, so wie sie es auf Bundesebene auch hätten.
Nein, es geht um Jobs.
Weil sie es so machen würden. Aber blau-schwarz, über diesen Schritt sind sie noch nicht. Das ist ja, deswegen stimmt die Aussage nicht so ganz, wenn man sagt, sie wollen Blaue verhindern. Sie nehmen es eh gerne in die Regierung rein, aber solange sie halt die Ersten sind.
Ja, und noch ein weiteres Thema wollen wir heute besprechen. Es ist zwar jetzt eine große Brücke, die ich jetzt schlage, aber es ist das Thema der Woche schlechthin, die Regierungsbildung von Donald Trump.
Ja. Also keine Brücke über den Atlantik, aber ja.
Während wir da noch immer darüber reden, wie wir sondieren könnten und wer es dann wird und vielleicht gibt es überhaupt noch Neuwahlen, kann ja auch noch passieren, hat Donald Trump jetzt ein Kabinett vorgestellt, das es in dieser Wucht und in dieser Form so eigentlich noch nie gegeben hat. Also ziemlich alles drinnen, was man sich nur ja, nicht wünschen sollte.
Aber Sie wünschen es nicht. Ich wünsche es vielleicht schon.
Ja, kann sein. Ja, auf der einen Seite ein Fox-Moderator, der Verteidigungsminister wird.
Ein Veteran auch. Ne?
Ein Veteran.
Das ist alles sollte man vielleicht nennen. Ne?
Dann ein Impfgegner, ein erklärter Impfgegner, der über sich selbst gesagt hat, ein Wurm hat mir einen Teil meines Gehirns weggefressen. Robert Kennedy Jr. Ja, wird neuer Gesundheitsminister. Und ein absolut unter Beobachtung der Justiz stehender, weil er angeblich Sex mit Minderjährigen gehabt hat oder mit einer Minderjährigen gehabt hat, wird Justizminister. Herr Schmidt, Sie sagen, gut so, oder?
Naja, also zu dem Fall mit dem Justizminister kann
ich sogar die Fotos selber herzeigt, oder was ist damit?
Stimmt. Also, Nacktbilder. Also, ja. da möchte ich mich nicht dazu äußern. Nehmen wir mal den Fall der Geheimdienstkoordinatorin raus, die schon vor 2 Jahren gesagt hat, man soll endlich mit der Ukraine einen Friedensschluss finden und schauen und mehr den Druck aus den USA erhöhen, dass hier endlich wieder ein Waffenstillstand kommt. Das finde ich gar nicht so absurd, sondern im Gegenteil durchaus wichtig, dass man in diese Richtung denkt. Der Verteidigungsminister, da ist ja groß kritisiert worden, dass er angeblich Kreuzritter-Tattoos hat. Ja, das hat Deus Vult, ist ein Kreuzritterspruch, natürlich selbstverständlich. Aber ich muss sagen, jetzt im Vergleich mit Norbert Tarabosch, ja, hätte lieber einen militärischen Veteranen als Verteidigungsminister, als einen Zivildiener. Also wir haben da schon einen direkten österreichischen Vergleich, auch was wir bisher gehabt haben. Und da ist es durchaus vielleicht dienlich in einem Ressort, das mit Militär zu tun hat und Verteidigung zu tun hat, jemanden hinzusetzen, der dafür Verständnis hat.
Ist aber immerhin die wichtigste Atommacht der Welt.
Ja, eben. Deswegen finde ich es ja besonders wichtig.
Ich bin eigentlich nur überrascht, dass die Leute überrascht sind. Das überrascht mich wieder. Weil, der Trump hat, ich glaube, das klipp und klar, ich meine, ich kannte nicht alle Namen vorher, ja, aber dass diese Personen in seiner Regierung sind, überrascht mich null. Ich habe da kein Geheimnis draus gemacht, oder? Hat er jemals gesagt, ich nehme jetzt eine linke Feministin oder ich nehme. Naja, das war klar, dass das nicht so sein wird.
Nein, ich sage immer, der wollte, dass irgendein Transgender jetzt verteidigen.
Also ehrlich, ich kenne diese, wenn ich dann die Biografien lese, denke ich mir, ja, eh klar. Ja, klar. Und, aber was ich glaube, das letzte Mal sogar gesagt habe, da haben wir, glaube ich, geredet über die erste, über seine erste Präsidentschaft, was jetzt anders ist. Und da ist schon was anders. Ja? In der ersten Präsidentschaft. Und deswegen glaube ich, dass das wird uns noch überraschen, dass jetzt, er hat in der ersten Präsidentschaft doch noch Leute um sich gehabt, die haben, wie sagt man da, manchmal zurückgeholt haben. Ja? Von all seinen Vorhaben. Oder da hat es ein paar gegeben, die gesagt haben, diesmal hat er immer gesagt, es werden Leute sein, die das nicht tun, sondern die ihm, jetzt wollte ich sagen, in den Arsch kriechen, aber das sage ich natürlich nicht, sondern die seine Politik bedingungslos unterstützt und absolut loyal sind, die sammelt er jetzt um sich. Das heißt, diese zweite Präsidentschaft wird von der Warte schon anders sein wie die erste von seiner, weil es gibt jetzt keinen, der nicht mehr loyal ist, der nicht 100% hinter ihm steht, der nicht alles, was der Trump machen würde, gutheißen wird. Das macht mir ein bisschen mehr Angst, weil man dachte, das wäre vielleicht schon gut, wenn es dann manchmal so Menschen gibt, die sagen, schauen wir nochmal ein zweites Mal hin und nicht sofort aus einem Impuls heraus, den er hat, der Trump, der sagt, okay, jetzt schieß mal zurück oder jetzt mal, keine Ahnung, die gibt es halt jetzt nicht mehr oder weniger. Das ist ein bisschen das, wo ich als Weltenbürger, wo ich mir schon ein bisschen Sorgen mache. Ja.
Das heißt, er schart loyale Gefolgsleute um sich und einer, der im Wahlkampf besonders loyal war und vor allem spendierfreudig, ist natürlich Elon Musk. der Chef von X, vormals Twitter, der hat 130 Millionen Dollar investiert.
Was nichts ist für ihn, oder?
Was für ihn nichts ist.
4.000 Millionen Dollar
er für wird Twitter jetzt außerhalb der Regierung stehend die amerikanischen Behörden auf Vordermann bringen. Das ist so seine Aufgabe. Wie sehen Sie das?
Ja, total interessant, weil es könnten ja auch einige österreichische Parteien von diesem Vorgang in den USA jetzt lernen. Donald Trump macht das, und das sieht man ja bei Social Media verfolgt, das kommt bei seinen Anhängern extrem gut an. Er macht das ja alles für seine Unterstützer, seine Wähler, die genau das wollen. Bei uns in Österreich hast du immer das Gefühl, eine SPÖ oder ÖVP will immer die nur reinholen ins Boot, die es eh nie gewinnen, ja, mit irgendwelchen Entscheidungen, Personalentscheidungen, die dann eh nie funktionieren. Und da sieht man, ich gehe auf meine Kernwählerschaft ein, ich bediene genau das, was sie erwarten, ein starkes Regierungsteam, das wird so kommuniziert auf Twitter, wird auf Telegram, überall so kommentiert, das A-Team, die Avengers und so weiter. Also da spielt sich Gewaltiges ab. Und Elon Musk hat das natürlich viel riskiert, das muss man auch sagen. Wenn Donald Trump nämlich nicht Präsident geworden ist, das hat er selber kommuniziert, dann hätte er wahrscheinlich durchaus die eine oder andere Restriktion für sein Firmennetzwerk gehabt oder sogar irgendwie eine justizielle Strafverfolgung gehabt wegen Unterstützung und weiß Gott was alles, was da konstruiert wurde. Da sind wir uns wohl sicher. Also er hat da viel riskiert, sehr viel gewonnen und hat auf das richtige Pferd gesetzt und will da jetzt natürlich noch reicher, noch mächtiger werden. Was mir auch, da sind wir uns einig, auch ein bisschen Sorgen macht, dass ein Elon Musk noch mächtiger wird. Es gibt ja so einen alten James-Bond-Film mit einem durchgeknallten Medienzahn und ein bisschen erinnert mich das schon.
Mir erinnert an das Don't Look Up, ja, wo der Komet auf die Erde kommt. Ich weiß nicht, müsst ihr mal anschauen.
Ja, aber das erinnert mich schon ein bisschen an dieses Drehbuch, ja. Dieser durchgeknallte Medienzahn, der immer mehr will und dann die Weltherrschaft will.
Aber und die erste,
muss man schon sagen, ja, irgendwo braucht es ein Regulativ auch.
Was mich auch irritiert, es gibt Wahlkämpfe und da ist man vielleicht, kommuniziert man anders, aber jemand, der dann ein Amt, vor allem so ein wichtiges Amt hat, müsste eigentlich auch schauen, dass er sagt, okay, Gräben, die vorher aufgerissen sind, irgendwie versuchen wieder zu schließen oder irgendwie. Und deswegen haben wir gedacht, wäre es vielleicht normal gewesen, dass man vielleicht auch an die andere Hälfte auch irgendwie immer wieder Angebote macht und sagt, sie ins Boot holt. Was auch viele Österreicher, ich sage noch Michael Ludwig in Wien, wie da die Wahl war mit Schieder und so, was viele. Das macht überhaupt nicht. So ein komplett wurscht. Komplett wurscht. Also er dort.
Er hat die Wahl gewonnen, er hat sie
seine
entschieden
15
gewonnen.
Prozent, das ist es und das andere.
Seine Ideen
sind. Weil das bedeutet, dass die Gesellschaft noch weiter auseinanderdriften wird, die Spaltungen noch größer sind und das ist irgendwie.
Aber trotzdem noch eine Frage zu Elon Musk. Man kann natürlich darüber diskutieren, dass dieser Mann jetzt ohnehin schon so mächtig ist, abgesehen davon, dass er der reichste Mann der Welt ist. Aber er leitet ein Effizienzgremium. Wenn Sie das auf Österreich umlegen würden, wer würde Ihnen einfallen, wer das in Österreich machen könnte, so ein Effizienzgremium, wie man Österreichs Verwaltung schlanker machen könnte? Ich habe heute gelesen, dass wir allein 12 Milliarden einsparen könnten, wenn unser Apparat ein wenig schlanker wäre.
Ja, aber das Apparat schlanker wäre, ich sage gleich dazu, hat es ja bei Twitter vorgeführt, hat einmal gleich, ich weiß nicht, 2/3 der Leute rausgehauen oder so irgendwie. Ja, kann man machen, sicher. Gell? Und dann sage ich, dann sparen wir auch viel Personalkosten. Dass die in einem Staat dann nicht mehr vom Staat bezahlt werden, sondern beim AMS bezahlt werden und dass das eigentlich dasselbe Steuergeld ist, lass ich dir mal dahingestellt. Also, wenn, klar, kann ich die Leute rausgehauen und sagen, das ist aber hoffentlich nicht der österreichische Weg, dass ich sage, ja, ich kann sparen in einem System und braucht man nicht sagen, Föderalismus, Gesundheitswesen, was da alles schief geht, aber einfach zu sagen, ich halte es Leute raus und das vorher Szene gemacht und jetzt machen es drei und damit habe ich Soll erfüllt, ist hoffentlich nicht der Weg, den ich in Österreich einschlagen möchte.
Herr Schmidt, Sie finden das, was Trump macht, gut, wenn ich es richtig verstanden habe?
Nicht alles. Also ich bin da sicher ein Beobachter, der das alles sehr differenziert sieht, was Donald Trump macht. Er ist weder sympathisch für mich noch irgendwie ein Superhero, wie das bei manchen ja Rechten ja oft so dargestellt wird. Also man muss auch die Entwicklung in den USA sehr genau beobachten. Wir haben in Europa eine Situation, wo wir durch Schwäche glänzen. Also wir haben hier keine Position momentan, der wir dagegenhalten können. Also wir müssen wieder ein starkes Europa aufbauen. Ich hoffe da, dass es in Deutschland dann bei der Neuwahl zu einer Entscheidung kommt, wo sich dann auch der deutsche Kanzler mit dem französischen Premier wieder zusammensetzt und gemeinsam Europa stark macht, weil das sind die zwei großen Nationen, die das können und dann die anderen Nationen mitziehen. Aber wir schaffen es derzeit nicht, dass wir dagegenhalten und darum finde ich diese Entwicklung sehr gefährlich. Was ich schon hoffe, und da bin ich ganz bei Trump, dass endlich Frieden in Europa herrscht. Es bringt nichts, wenn die USA weiterhin oder auch Europa Milliarden in diesen Krieg investiert, wir 155mm Granaten en masse kaufen, damit man sich gegenseitig noch besser umbringen kann, sondern dass man sich an den Tisch setzt und realistische Bedingungen aushandelt, wie das mit einem brutalen Aggressor halt möglich ist. Ja? Also das muss man auch sagen, das ist ein ganz schwieriges Experiment, was man da machen muss mit jemandem, der eigentlich nicht kompromissbereit ist, einen Kompromiss rauszuhandeln. Aber deswegen haben wir ja Diplomaten, die das ja mal angehen könnten.
Also in einem Punkt gebe ich Herrn Schmidt recht. Wenn ich was Positives aus der Trump-Präsidentschaft herauslesen möchte, ist, er wird sich zurückziehen aus Gremien. Er kündigt ja an, dass er quasi sich mehr um Amerika kümmert. Und ich glaube, dass die USA diese Weltpolizei-Vormachtstellung verlieren wird. Eindeutig, das wird jetzt relativ rasch gehen. Und das Positive an der ganzen Geschichte, dass Europa endlich gezwungen ist, sich jetzt zu besinnen, zusammenzuarbeiten, Kraft zu zeigen, eigenständig Europa und natürlich auch versucht, die eigenen Probleme selbst zu lösen und nicht mehr sich zu verlassen auf irgendjemanden über den Atlantik, der eh dann hilft, wenn irgendwas ist. Und das ist vielleicht etwas, wo wir jetzt einen Booster reinkriegen und ich hoffe, dass das die europäische Führungsspitze auch so sieht.
Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wir werden genau hinschauen, was diese Regierungsbildung von Donald Trump bedeutet. Ich danke vielmals
für
diese Diskussion. Hans Arsenovic, ein Grünpolitiker und sehr erfolgreicher Unternehmer, und Richard Schmidt, wir kennen ihn alle, der Journalist.
Danke.